Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Robert Ebner. Robert ist Vize-Weltmeister und sechsfacher deutscher Meister im Sportholzfällen. Er ist ebenfalls Athlet der Stihl Timbersport Series und wir sprechen in dieser Episode über den Sport des Holzfällen und seine Arbeit als Forstwirt. Viel Spaß bei der Episode. Robert, herzlich willkommen im Podcast. Als ich das erste Mal von dir gehört habe und dieses Thema Timbersports aufkam, also Holzfällersport, war das Erste, was ich gedacht habe, war vor 20 Jahren Eurosport, wenn man da abends durchgesäbt hat oder mal so nachmittags durchgesäbt hat, kamen da Lumberjack Games oder Timbersports, so Holzfällergeschichten mit Säge, Axt und es war so, ist mir hängen geblieben, dachte, oh okay, krass. Mittlerweile ist es so für mich, Eurosport ist auch weniger, bin ein bisschen so aus der Öffentlichkeit raus oder aus der Wahrnehmung, die ich habe, raus. Und als ich mir dann ein bisschen näher mit auseinandergesetzt habe, war dann auf einmal, okay, das ist hochprofessionell mit Teilnehmern aus einem Haufen Ländern, mit Weltmeisterschaften. Du hast ja auch sechsmaliger deutscher Meister und bei der WM bist du Zweiter geworden. Bist ja auch schon lange dabei. Wie kam das bei dir dazu, dass du mit Holzfällersport angefangen hast?
Erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast hier. Ich freue mich echt sehr und bin echt gespannt, was mich alles erwartet jetzt. Ja, wie habe ich mit angefangen? 2006 habe ich damit angefangen. Ich muss dazu sagen, ich bin Forstwirtschaftsmeister, arbeite quasi im Wald. Und diese Sportart ist aus der alten Waldarbeit entstanden. Also früher haben sich die Männer nie immer gemessen, aber dort halt mit Axt und Zugsäge. Also früher hat man quasi mit Axt und Zugsäge Bäume gefällt, durchtrennt, wo es halt doch keine Motorsäge gab. Und so ist der Sport eigentlich entstanden. In Neuseeland, Australien, so sind es die Hauptländer heute immer noch. Es hat Tradition bis zum 18. Jahrhundert. Und du hast gerade gesagt, ja, vor 20 Jahren lief es doch auf Eurosport. Die Stihl Timbersport Series, die gibt es jetzt seit 1985 in Europa. 1985 gibt es die Stihl Timbersport Serie, seit 2000 gibt es die Stihl Timbersport Serie in Europa, Entschuldigung. War immer nachts, wie du sagst, zwischen diesen ganzen Schmuddel-Videos oder wie auch immer. Jetzt laufen wir auf Sport 1. Eigentlich Primetime, also Weltmeisterschaft, deutsche Meisterschaften, sind auch sehr, sehr stolz drauf. Es hat sich sehr, sehr entwickelt, also auch wo ich angefangen habe, 2006 bis heute, also wenn man sich die Bilder anschaut, ist schon professioneller geworden und die Leistungen sind auch enorm gestiegen. Es gibt immer mehr und mehr Vollprofis. Ich habe es nicht geschafft, es gibt zwei Europäer, die Vollprofis sind. Ich habe mir es vor 10 Jahren überlegt, aber da war es einfach noch zu klein, würde ich mal so sagen, der Sport. Und da hätte ich viel reisen müssen und hätte auch dann mit vorne absahen müssen. Aber wenn du dich verletzt, was mir dann auch mal passiert ist, nicht beim Sport, sondern auf der Arbeit, dann bist du halt mal weg vom Fenster. Ja, das ist halt immer noch vielleicht Randsportart, aber wie du es vorhin gesagt hast, in manchen Köpfen gibt es das noch irgendwo, wo sie vielleicht gesehen haben, die Verrückten mit der Hotsaw, mit der 80 PS Motorsäge, das bleibt am meisten im Kopf, oder das Springboard, wo du quasi auf dem Bretter stehst.
Holzfäller Surfen, habe ich gesehen, nennen sie es. Ich habe dann auch kurz ein bisschen geschaut bei YouTube, also wenn man Timbersports bei YouTube einschaltet, da gibt es eine ganze Reihe von Videos, die auch alle echt professionell gemacht sind, mit einem durchgesäbt, das hat schon einen guten Unterhaltungswert. Ein Video, das ich gesehen habe, war so über die Geschichte der Timbersports und da war definitiv, als ich das mir angeschaut habe, warum kommt Holzfällersport aus Tasmanien, Australien? Ich hätte eher so gedacht, okay, sowas kommt aus irgendwie Kanada oder vielleicht aus dem Norden Europas, wo es einen Haufen Wald gibt und Holzfäller und warum Australien?
Ja, also da gab es ja oder gibt es immer noch riesige Wälder. Und man muss sich vorstellen, die sind im Sommer in solche Holzfäller-Camps gewesen. Also wirklich in einen Wald, in einen tiefsten Busch gefahren und haben dann den ganzen Sommer Holz geschlagen. Da waren quasi die Männer unter sich mehr oder weniger. Und dann, wo es dann quasi zum Herbst ging, wurde quasi das Holz geflößt, also aus dem Wald rausgeflößt. Gibt es ja hier in Deutschland auch genug, so im, ja, im Schwarzwald gibt es ja auch historische Schriften dazu. Ja, und im Endeffekt haben sie das Holz dann heimgeflößt und wenn, wie sie dann zu Hause waren, ja, gab es halt ein paar Wetten. Wer kann jetzt am schnellsten einen Baum fällen mit der Axt oder durchsägen? Das Video, was du meinst, das ist diese 50-Dollar-Wette. So ist es auch entstanden, die ganze Sportart. Ja, da haben sich die Männer halt dann im Endeffekt gemessen bei einer großen Feier, wo sie dann alle wieder gesund oder ja, wieder nach Hause gekommen sind.
Was sind die einzelnen Disziplinen? Es gibt dieses Brett, wo man quasi so ein Loch reinschlägt, Brett rein, aufs Brett draufstehen und dann oben die Spitze runter.
Ja, wir haben 6 Disziplinen bei der Stihltimer Sport Series, 3 Axt- und 3 Sägedisziplinen. Ich fange jetzt mal mit den Axtdisziplinen an. Das eine ist der Standing Block Chop. Also man hört alles, das ist auch wirklich aus Kanada, Amerika. Das simuliert ein Durchtrennen oder Fällen eines stehenden Baumes. Also die waren dann früher da gestanden, haben von einer Seite ein Kerbe reingeschlagen. Das war so mehr oder weniger der Fallkerb. Und dann von der anderen Seite wieder eine Kerbe, so dass der Baum umgefallen ist. Und das wird in der Disziplin Standing Block Chop simuliert. Dann haben wir den Underhand Chop. Das ist ein Block, der liegt, also liegender Baum im Wald, wo sie dann mit der Axt quasi draufstehend den Baum durchtrennt haben. Auch wieder mit der Kerbe, also vorne und hinten, so dass der Baum durchtrennt wird. Und wie du es jetzt gesagt hast, das sogenannte Springboard nennt sich das. Man muss sich vorstellen, Riesensequoias, Riesenmammutbäume, die ein paar Meter Durchmesser hatten, also 6, 7, gibt es schöne, schöne Fotos, Videos auch auf YouTube oder auch im Internet. Muss ich vorstellen, das sind ja auch wie riesige Wurzelanläufe. Vielleicht hast du schon gesehen, so richtig fette Wurzelanläufe. Und die Wurzelanläufe, die sind ja richtig, richtig hart. Also die sind auch nicht richtig schneidbar, vielleicht schon schneidbar, aber halt nicht verwendbar. Ja, so ähnlich. Und die großen Bäume, die sind ja auch meistens innen drin ein bisschen faul. Ne? Und wenn die faul sind, kannst du die auch nicht zielgerichtet fällen, weil einfach die Bruchleiste, also du brauchst ja gesundes Holz, dass der Baum auch sauber fällt. Ja. Wenn der 70, 80, 100 Meter hoch ist und dann nicht so fällt, wie es fallen soll, dann hast du ein Problem. Und haben sie sich ganz einfach was einfallen lassen, haben dann sogenannte Springboards gebaut, also sind einfache Bretter gewesen, haben eine Kerbe in diese Wurzelanläufe reingeschlagen, sind dann 3, 4, 5, 6 Meter in die Höhe gestiegen, haben sich dann oben ein Gerüst gebaut und haben dann halt mit der Axt angefangen, da mal rumzuhacken. Kann man sich vorstellen, bei so einem starken Baum, wie lange das gedauert hat ohne Motorsäge.
Was brauchst du damit?
Also du hast dann eine lange Zugsäge gehabt, wo dann rechts und links ein Mensch war, also zwei Mai, ja, und haben dann quasi erstmal die Fallkerbsohle rausgesägt und dann haben sie mit der Axt so lang rumgemacht, dass du erstmal so Richtung vorgegeben hast, also den Fallkerb rausgeschlagen haben. Und dann sind die auf die andere Seite gewechselt und haben mit der Zugsäge, mit dieser 8 Meter langen Zugsäge, oder 6, je nachdem, wie der Baum groß war, dann den Baum dann gefällt.
Was dauert sowas? 2, 3 Stunden?
Tage.
Okay, mehrere Tage, bis der Baum
liegt. Ja, also Tag oder 2, kommt immer drauf an. Die haben sich natürlich abgewechselt. Das war natürlich harte körperliche Arbeit, wenn man da immer mit der Axt, Also einfach mal anschauen, wenn du mal Bock hast und Zeit hast, dann auf YouTube gibt es echt klasse Videos davon.
Mammutbaumfällen
und Riesensequoias von 1800 oder sowas. Und das soll es eigentlich simulieren. Also wir hacken auf 1 Meter ungefähr ein sogenanntes Pocket, eine Kerbe. Da haben wir ein Brett, das 20 cm breit ist und 2 Meter lang. Das Brett hat vorne einen Eisenschuh mit einer Nase, wo du dann quasi das Brett hineinsteckst in diese Kerbe. Die Kerbe muss dann so geschlagen sein, dass es dann 100 Kiloman oder 150 Kiloman trägt, also einen gewissen Winkel. Mir hat dann 4 Winkel ungefähr angeordnet. Da musst du erstmal das Holzloch lesen können. Also wenn du ein weiches Holz hast, dann musst du tiefer ins Holz rein. Wenn du härteres Holz hast, dann reicht es auch ein kleineres Pocket, also dass du nicht so tief reingehst. Ja, dann steigst du aufs erste Brett und dann schlägst du ungefähr auf 2 Meter das nächste Pocket, nächste Kerbe, holst das zweite Brett hinauf und steckst es in rein und dann stehst du auf 2 Meter Höhe auf ein 20 cm breites Brett und durchschlägst dann einen 27 cm starken Stamm von einer Seite ziemlich weit, also eine sogenannte Feuertechnik. 2 Schläge unten, 2 Schläge oben, dass jede Faser zweimal getrennt wird und so das Holz herausfallen kann. Das muss dann exakt überschnitten sein, weil wenn irgendwo nichts genau überschnitten ist, dann fällt das Holz auch nicht raus. Also dann kommst du überhaupt keinen Tiefgang, bekommst keinen Tiefgang. Ja, das simuliert quasi in Fällen von auch wieder einem Baum. Ja. Ja. Auch als Tradition. Dann nächste Disziplin werden dann die Sägedisziplin. Da haben wir einmal die Disziplin Stocksaw, das ist eine handelsübliche Motorsäge, wo man dann 2 Scheiben von einem 40 cm starken Stamm runterdrängen muss. Muss halt so schnell wie möglich sein und innerhalb von 10 cm. Und die Scheiben müssen halt komplett sein. Dann haben wir die sogenannte Single Buck. Das ist eine 2 Meter lange Zugsäge. Also so, was ich gerade erklärt habe, wo sie quasi zu zweit geführt haben früher, hast du halt eine Einmann-Zugsäge, wo du einen Stamm, einen 46 cm starken Stamm, so schnell wie möglich durchtrennen musst. Du hast dann einen Starter-Cut vorgegeben von 30 cm Bogenmaß, so dass du einen geraden Schnitt machen kannst und dass die Säge auch nicht wegspringen kann beim Start. Und dann schneidest du so schnell wie möglich halt die Scheibe runter. Ja, das ist auch technisch sehr, sehr anspruchsvoll und kostet natürlich einen Haufen Kraft. Und die Sechsdisziplin ist auch immer so mehr das Finale. Das ist eine 60 bis 80 PS Motorsäge, wo dann richtig abgeht. Das sind Einzelanfertigungen für einen Sportler hergestellt und halt hochgezüchtet bis zum Geh nicht mehr. Also,
Motorsäge ist ja auch was relativ Neues. Hatte ich dann auch irgendwie in einer kurzen Recherche, dann bin ich irgendwie auf Motorsäge gelandet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie alt sie ist, aber sie ist relativ jung.
Die Hotzüge meinst du?
Grundsätzlich Motorsägen.
Also Motorsägen. Boah. Da passt mich jetzt ganz
eiskalt erwischt. War keine 100 Jahre. Also auch am Anfang, 1800, da war noch nichts mit Motorsägen. Nee, und dann... Und dann kam irgendwann die Motorsäge, wenn ich mich richtig erinnere, war es so 40er Jahre.
Das war
so, so grob habe ich es im Kopf. Also es war auf jeden Fall, wo ich dachte, okay, Motorsäge, was auch so was ganz Übliches ist, ist eigentlich eine recht neue Erfindung.
Richtig, da war, es gab so eine Art Dampfmotor, Sägen würde ich mal so sagen. Es war dann einfach so ein Schneideblatt, kann man sich wie so einen riesen Fuchsschwanz vorstellen. Und die wurde dann quasi wie so Lokomotive mit Dampf angetrieben. Die quasi so hin und her. Also das war mehr oder weniger das Erste. Und dann, wie du es gerade gesagt hast, 1920, 1930, dann kamen die ersten Motorsägen, so die ersten Zweimann-Motorsägen auf den Markt. Aber ganz genau weiß ich es jetzt nicht.
Bei dieser Hotzone mit seinen 80 PS, wie viel ist da Technik? Oder wie viel ist einfach nur, wer den größten Motor hat?
Es ist ja so, du musst die Säge alleine starten können, ja, und so schnell wie möglich auf dem Block wuchten können und auch bedienen können. Wenn du jetzt, sagen wir mal, 100 PS Motorsäge hast, die musst du ja noch halten können. Und die Kette muss es ja auch noch aushalten. Also irgendwo sind Grenzen gesetzt.
Ja.
Und meine Säge wiegt jetzt um die 30 Kilo. Das ist jetzt nicht das Problem, dass du diese schnell jetzt quasi auf den Block aufsetzt, aber halt die Kraft, mein Abwärtsschnitt geht es noch, weil das einlaufende Kette ist, dann zieht es quasi die Motorsäge an den Holzblock ran, aber mein Aufwärtsschnitt ist so, dass es eine auslaufende Kette ist und dann drückt dich die Säge weg. Das heißt, du musst da richtig stark dagegen halten, da haben wir meistens auch Spikes an, dass wir nicht wegrutschen.
Okay. Also, kann man nicht so eine Motorsäge entwickeln, die dann die Richtung wechselt, je nach Schnitt?
Das dauert aber zu lang. Ja.
Ist dreimal einmal runter, hoch, runter, die du schnittst,
genau. Richtig? Ja, also man hat Aufwärmzeit von 60 Sekunden, dann muss die Säge abgestellt sein auf dem Boden Und dann kommt das Kommando Hanselwood, get set go. Du hast die Hände dann oben auf dem Holz und dann musst du die Säge anschmeißen.
Das ist schwierig.
Hast du schon mal ein 250 oder 300 Kubik Motorrad angetreten?
Nee, Motorsäge habe ich schon mal angemacht. Das ist schon originär, aber das war so eine handelsübliche.
Ja, aber man kann es so vergleichen, jetzt ein Motorrad oder so. Ja. Der hat auch so einen Kickstarter zum Beispiel. Wenn man den jetzt mit der Hand anziehen müsste, das hat eine Direktübersetzung an der Kurbelwelle. Ja. Also musst du schon kräftig dran ziehen, dass er angeht. Ja, und dann halt die drei Scheiben oben, von oben nach unten, unten nach oben und wieder von oben nach unten. Innerhalb von 15 cm und die Scheiben müssen natürlich wieder komplett sein.
Komplett heißt, sie darf nicht auseinanderbrechen oder so?
Komplett heißt, dass du nicht krumm gesägt hast. Also, okay. Dass die Scheiben kreisrund sind, dass nicht irgendwo Ecke fehlt. Wenn sie jetzt dann runterfallen und brechen auseinander, das kann man dann über das Timing-System oder Videosystem nachgucken. Also das ist dann keine Diskalkulation.
Okay. Also wenn du darfst nicht unsauber schneiden und irgendwelche Ecken raus,
genau.
Wenn da was rausfetzt.
Mhm. Ja, das wären jetzt die 6 Disziplinen. Ja.
Wie oft ist die Weltmeisterschaft? Alle 2 Jahre?
Die Weltmeisterschaft ist bei der Stihl-Timmer-Sports-Serie alle Jahre. Dieses Jahr hoffen wir mal, dass es die gibt. Anfang vom Jahr mussten sie leider alles erstmal canceln.
Ja.
Was natürlich auch ein bisschen war, ein derber Schlag, wenn du 15 Jahre oder sowas immer so kontinuierlich, 14, 15 Jahre kontinuierlich immer deinen Ablauf hast und dann auf einmal kriegst du Mail, ja, müssen leider wegen Corona alles absagen. Fällst du auch mal kurz so ein bisschen ins Loch. Ich hoffe, dass es jetzt die gibt. Es wird dann im November stattfinden. Normalerweise wäre sie dieses Jahr in Schweden, in Göteborg geplant. Jetzt aber in München, in ein Fernsehstudio. Publikum darf leider nicht dabei sein. Und hoffen wir mal, dass jetzt die Regelungen jetzt so bleiben, dass es überhaupt stattfindet.
Bei 80 PS Motorsäge soll das 1,5 Meter Sicherheitsabstand haben.
Das auf jeden Fall.
Das heißt, es wird quasi nur fürs Fernsehen oder an YouTube Sport 1 produziert. Habt ihr da sowas wie eine Saison, die dann endet in der Weltmeisterschaft?
Also die Weltmeisterschaft ist normalerweise das Highlight. Normalerweise haben wir Einzel-WM und Team-WM. Das ist so das Highlight vom Jahr und auch das Ende. Wir haben noch Champions Trophy. Also das ist noch ein bisschen andere Wettkampfform. Also die 6 Disziplinen, wo ich gerade erklärt habe, die werden immer einzeln gemacht. Und die Champions Trophy, das sind dann 4 Disziplinen, die du hintereinander absolvieren musst.
Okay.
Also, das geht dann einiges auf die Pumpe. Du fängst quasi an mit einem ganz normalen Motorsägenschnitt. Dann rennst du zum Underhand, da wo du draufstehst, du schlägst den. Dann rennst du zu Singlepack. Die 2 Meter lange Zugsäge. Durchtrennst dann einen Block und dann noch am Schluss kommt der Standing Block Job, also simulieren einen stehenden Baumes, wo du noch durchtrennen musst. Und das ist dann auch nochmal so diese Champions Trophy.
Wie lange brauchst du da, bis du da einmal durch bist? Ein paar Minuten?
Normale Minute, Minute 8. Das sind so, die Weltrekord ist, glaube ich, bei 2,50 Sekunden oder sowas. Kommt auch immer natürlich aufs Holz drauf an. Holz ist ein Naturprodukt. Und da kann es mal ein bisschen länger dauern und mal ein bisschen langsamer, aber Hauptsache, das ist für jeden Sportler gleich.
Wie machen Sie das, wenn ich da jetzt 10 Leute habe und die kriegen 10 verschiedene Holzstämme, Baumstämme?
Also in Europa haben wir es so, dass wir in Holland oder zum Beispiel an der Rheinebene, jetzt in Baden-Württemberg, Pappelplantagen haben. Hybrid-Pappeln, die quasi für die Energieholzgewinnung angepflanzt wurden. Das ist quasi eigentlich ein Baum, der in ein Pflanzbeet reingesteckt wurde, 2 Meter hoch wächst und dann quasi in Wald neigepflanzt wird auf 6 auf 6 Meter, 8 auf 8 Meter. Und das sind dann richtige Plantagen im Endeffekt. Und die werden dann quasi nach 40 Jahren oder sowas, wie sowieso, abgeholzt erstmal oder teilweise rausgenommen und werden wieder nachgepflanzt. Aber da sollte man dann ungefähr das gleiche Holz haben. Also wenn jeder den gleichen Platz hat, also wenn jetzt 6 auf 6 Meter jeder einzelne Baum gepflanzt wurde, dann hat ja jeder ungefähr die gleichen Lichtverhältnisse, hoffentlich auch gleich die gleichen Bodenverhältnisse und es ist ungefähr genetisch der gleiche Baum. Also haben wir ungefähr immer das gleiche Holz. Aber man schaut schon, dass quasi für eine Disziplin so viele Blöcke, Holzblöcke wie möglich aus einem Baum kommen. Das Holz wird auch abgedreht in gewisser Zeit dann, also wenn es eingeschlagen wird, dann sagen wir mal im Herbst oder im Januar, Februar, je nachdem, dann wird es direkt geschnitten auf Länge und abgedreht auf unseren Durchmesser, den wir benötigen. Eingepackt und nummeriert, aus welchem Stück Baum quasi dieser Block kommt. Ist natürlich dann immer unterschiedlich, ne? Aber es sollte halt für den Wettkampf ziemlich gleich sein.
Ja, relativ großer Aufwand, bis du da dein Holz zusammen hast.
Das ist ein richtig großer Aufwand, aber so stellst du halt bloß
Gleichheit. Chancengleichheit, klar. Genau. Das heißt, die Unterschiede sind doch noch da, aber sind minimal.
Sind dann minimal, also so gut wie möglich. Wir können das Holz nicht pressen. Also. Ja. in Amerika, da haben sie es ein bisschen einfacher. Das ist dann eine Strobe. Also die sagen White Pine, wir haben Strobe. Da ist so, die haben Astgrenze. Also der Baum ist, was weiß ich, 30 Meter lang oder sowas. Und dann schneiden die, sagen wir mal, 20 Blöcke aus diesem Baum raus. Bei uns ist halt die Pappel, die hat halt überall Äste, sagen wir so. Und wenn du einen Ast drin hast in deinem Holz, dann fällt der schon mal als Wettkampfholz raus. Deswegen bekommst du aus der Pappel nicht so viel Wettkampfholz, als wie jetzt aus der Strobe oder sowas. Und wir haben halt diese Strobe nicht so vorrätig in Europa.
Die wächst hier nicht? Oder?
Die wächst schon, aber die gibt es halt nicht so in diesen Plantagenartig. Gibt es das nicht.
Die Plantagen sind eigentlich dafür da, um Holz für Energiegewinnung. Also wird
genau. Die kommen entweder, also die unteren Stämme kommen meistens dann in Furnierwerk. Da wird irgendwie Furnier draus gemacht oder Bleistifte oder sowas wird aus Pappel gemacht. Und der Rest, was oben kommt, also die Resten, die 15 Meter oder 10 Meter, die werden normalerweise durch den Hacker geschoben. Also das Hackschnitzel gibt es, Brennholz.
Das ist ein Pappel ist 25, 30 Meter.
Kommt immer drauf an, wo sie wachsen. Also kann sein, dass sie mal 15 Meter lang sind, mal 30 Meter.
Das ist ein hoher Baum.
Kommt drauf an. Also wo es halt jetzt von Nährstoffen und vom Wasser gut ist, dann kann das Ding auch schon höher wachsen. Hast du vielleicht auch schon gesehen, wenn du jetzt einen Kiefer hast und fährst da durch die Rheinebene, da ist er vielleicht nicht so hoch, als wenn jetzt sie mit den Fichten mitwächst, zum Beispiel im Schwarzwald, dann kann die auch mal 30, 40 Meter hoch sein.
Das ist verrückt. Relativ großer Aufwand, dann da überhaupt das anständig Holz oder chancengleiches Holz zusammenzubekommen und dann da Wettkämpfe auf die Beine zu stellen. Steel Timber Sport Series, das ist der größte. Das ist auch da, wo du primär deine Wettkämpfe mitmachst.
Ja, also es gibt andere Wettkämpfe auch, aber das ist so die Königsklasse im Sportholzfällen, wo auch meistens Medienpräsenz haben und auch die besten Sportler mitmachen. Die Vollprofis, jetzt zum Beispiel in Neuseeland, Australien, Kanada, gibt es sehr, sehr viele Vollprofis. Die haben ja fast jedes Woche irgendwo einen kleineren Wettkampf, aber die freuen sich dann auch immer, wenn sie dann bei der Weltmeisterschaft auf der großen Bühne, sagen sie immer, stehen dürfen.
Die machen die kleinen Wettkämpfe so halb als Training zu ihrem regulären Training. Vollprofi heißt, die trainieren 5 Tage, 6 Tage die Woche?
Denke ich schon. Dadurch, dass die halt alle Woche oder alle 2 Wochen einen Wettkampf haben, haben die halt auch dann größere Einnahmen und auch dann auch Sponsoren. Drüben in Amerika, Kanada, Neuseeland, Australien ist es auch viel, viel populärer als jetzt bei uns. Die kommen da ja schon, haben schon viel früher im Primetime sind sie gekommen als wir.
ESPN hat diese Timber Sports übertragen, was ja der größte Sportsender in Nordamerika ist.
Genau.
Wenn du da angekommen bist, dann ist okay, dann ist dein Sport so.
Richtig. Ja, da gibt es in Amerika, haben sich jetzt auch ein paar Vollprofis entwickelt. die letzten Jahre. Matt Cooker zum Beispiel, der wird jetzt von Red Bull gesponsert.
Okay.
Also das ist schon eine Hausnummer. Ja.
Wie oft trainierst du die Woche?
Also im Schnitt, in, sagen wir mal, mein Axttraining und mein Fitnesstraining, also ich muss mir immer ein bisschen unterscheiden. Ich mache das eigentlich fast bis 7 Mal der Woche. Okay. Natürlich in Winterzeit etwas weniger. Da regeneriere ich mich ein bisschen, da mache ich hartes Krafttraining. Gehe auch relativ wenig an Axt- und Zugsäge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da einfach den Fokus dann setze. Während der Corona-Zeit war es halt auch ein bisschen schwierig, sich zu motivieren, aber
das heißt, Mischung aus Kraft und Axt. Im Winter machst du 4 Mal die Woche Kraft.
Ja, also.
Und Axt kannst du ja machen, dann draußen. Das heißt, jetzt in den letzten 2-3 Monaten war es im Verhältnis mehr Axt als Kraft.
Viel mehr Axt als Kraft, ja. Und Koordinationstraining und so.
Was machst du da fürs Koordinationstraining?
Ich bin beim Körperbau in Balingen, die ja so mehr oder weniger Übungen zuschneiden. Ich weiß gar nicht, wie man es alles so nennen kann.
Was machst du dann mit so Bällen oder mit?
Bällen, dann so koordinatives Lauftraining und Handbewegung. Ich kann es gar nicht so richtig. Mhm. Dann gibt es diese, Playspots. Playspots, das sind solche Lichter, wo du quasi verschiedene Farben hast. Was mir eigentlich relativ viel gebracht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das echt gut umsetzen, dann auch über den Sport. Also quasi direkt.
Wie siehst du da bei dir den Carryover, wenn du diese mit den Lichtern machst? Du weißt, dass dann so Licht blinkt und du musst anfassen, oder? So,
was ist genau, das? Also du hast verschiedene Farben. Du kannst es einstellen. Also verschiedene Farben oder nur eine Farbe, zum Beispiel blau. Und dann musst du quasi so schnell wie möglich entweder mit dem Ball oder mit der Hand auf die... Mit der Axt, genau. du kannst sie quasi jetzt im Liegestütz kannst du das machen, dass die vor dir sind. Und kannst die abklatschen, mehr oder weniger so schnell wie möglich. Oder du stehst irgendwo auf was Wackeligem und hast sie an der Wand kleben und guckst eigentlich nur drauf geradeaus und guckst, wo es aufblinkt. Bei mir war ein bisschen so das Problem links unten. Da habe ich nicht so schnell reagiert. Das habe ich auch verbessern können. Obwohl bei mir war eigentlich links unten oder bei der Single Bug ist das eigentlich mit das Wichtigste, weil du ja immer links von dir guckst. Ja.
Und dann Krafttraining machst du? Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben?
Alles ein bisschen was. Bei uns ist ja Rumpf sehr, sehr wichtig. Rücken, Kniebeugen. Der Manuel Exler war ja vorhin auch noch da. Der hat mir erst gezeigt, wie richtige Kniebeugen geht, dank dir. Kreuzheben und brauchst halt einen ziemlich stabilen Rumpf, ja.
Gerade für alles mit der Axt oder auch selbst bei der Säge, wenn du da vor, zurück und die schwere Säge hochhalten.
Ja,
und der Rücken, der hat ja auch so ein bisschen, eine der Dinge, die mir aufgefallen sind, so der Körperbau bei so einem Holzfällersport, da ist jetzt niemand dabei, der 1,72 Meter und 75 Kilo ist. Das sind ja auch schon im Schnitt alle relativ groß und relativ schwer.
Ja.
Wahrscheinlich auch im Schnitt die Handgröße größer als, als beim Durchschnittsbürger.
Das stimmt schon, die sind alle ziemlich groß, ziemlich schwer. Umso mehr Gewicht du eigentlich in die Axt bringst oder in die Singlebug, umso besser ist es natürlich. Groß bedeutet ein besserer Hebel.
Bei der Axt.
Physik. Ja. Auch bei der Singlebug. Also. Klar, wir haben Leute aus Neuseeland, die sich nur auf die Axtdisziplin zum Beispiel spezialisiert haben, die nicht jetzt auf das Springboard müssen zum Beispiel. Die haben 150 Kilo, die hauen halt die Axt ganz anders rein.
Mit so einem 20 Zentimeter breiten Springboard und 150 Kilo.
das geht auch.
Aber wenn du dann noch Schwung holen willst mit der Axt.
Ja, dann wackelt der ganze Stamm.
dann statt dass du den Stamm fällst, bricht der Stamm.
Ja, also ich habe schon Leute mit 150 Kilo auf dem Springboard stehen sehen, aber die kommen halt nicht so geschmeidig da hoch. Ja.
Was wiegst du? Wie groß bist du?
Ich bin 1,90 und wiege 103 Kilogramm im Moment. Und das ist eigentlich so, ja.
Optimale Mischung aus Größe, Gewicht und ja. Immer noch der Beweglichkeit.
Beweglichkeit ist auch so eine Sache. Ja. Das ist natürlich auch, umso weiter du rumkommst in der Drehbewegung, umso besser ist es natürlich. Und es ist ja nicht nur so, dass du die Axt irgendwo aufs Holz klopfst, sondern du musst ja exakt den Winkel auch treffen. Und ich habe vorhin gesagt, Feuertechnik, Vierschlägetechnik. Jetzt zum Beispiel beim Standing Block Job, wo du ja den Baum fällen möchtest, dann müssen sich ja die zwei unteren Schläge genau übereinander treffen und die zwei oberen Schläge genau übereinander treffen. Und die müssen auch 90 Grad zum Block geführt werden. Also du hast einen Winkel von 45 Grad, aber dann hast du noch einen 90 Grad Winkel am Block, also so, dass das Holz auch am besten geschnitten wird. Also du musst da schon viel beachten. Und wenn du da nicht beweglich bist, dann hilft dir die ganze Kraft nichts. Dann verpufft eigentlich die Kraft im Holz. Und du kriegst auch die Axt dann schwerer raus.
Ja, das habe ich auch gesehen, als ich da ein bisschen durchgesäppt habe, dass teilweise bei so einem Wettbewerb dann die Axt kurz stecken bleibt im Holz und dann und wieder raus und wieder rein.
Ja, gut, das haben sie gut gemacht, das schneiden sie am besten rein, die Fehler. Die sehen anscheinend spektakulär aus, keine Ahnung.
Auch was ich gesehen habe, wenn bei der Säge, dass da auf der anderen Seite einer steht und dann, was ist das, Öl mit so einer Sprühdose?
Ja, das ist einerseits ein Ölgemisch, ja, aber andererseits, du hast da solche Hohlräume, wo sich das Holz reinlegt. Also du hast bei der Säge hast du zwei Schneidezähne, die rechts und links die Faser anschneiden und einen Räume, der das Holz raushobelt. Und dann frisst sich da ein 20 cm langer Span in einen kleinen Hohlraum und der muss dann irgendwie da raus. Und der wird rausgesprüht. Also viel Druck mit Ölgemisch da raus, weil wenn du diesen Span wieder mit raus zurückziehst ins Holz, dann frisst sich der Hohlraum immer weiter voll und dann klemmt die Säge. Also der Span, der muss auf jeden Fall raus da. Und oben macht er zusätzlich noch einen Keil rein, sodass die Späne und auch das Blatt noch ein bisschen Luft haben.
Okay. Das heißt, das Öl ist nicht dafür, dass die Säge besser gleitet?
Die ist nur, eigentlich im Endeffekt ist dafür da, dass der Span rausfliegt. Okay. Dass auch ein bisschen geschmiert wird, dieser Hohlraum, und zusätzlich durch den Druck von der Sprühflasche, dass er rausfliegt.
Abgefahren. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Wettkampf?
Ja.
Wo war der?
In Gütersloh. In Gütersloh war mein erster Wettkampf. Das war mein Rookie-Wettkampf, mein Anfänger-Wettkampf. Der war ganz lustig. da haben wir vier Disziplinen zu machen. Springboard und Hotzo brauchst du erst deine Freigaben. Und da hatten wir Underhand, Standing, Singlebug und Stocksaw. Und ja, ein Tag später soll dann so europäische Meisterschaft oder Qualifikation sein. Und wir waren halt einen Tag vorher das Programm. Da waren dann so ein paar europäische Sportler, Franzosen, Spanier, was man sich unten guckt. Und ich habe da keine Sau gekannt. Und hat es geheißen, danach kommt der deutsche Meister und zeigt mal richtig, dass wie der Block gehackt wird oder so, weil es halt wir Rookies sind, so als Show-Act mehr oder weniger. Und ich habe relativ immer schon eine gute Technik gehabt. Ich habe mir das über YouTube abgeschaut gehabt. Und weil mir zu der Zeit, wo ich angefangen habe, kaum Trainer gehabt haben. Und dann hatte ich eine Zeit von 25,5 oder sowas. Und es war also Jahresbestzeiten der Disziplin. und dann war quasi der deutsche Meister amtierende dran und war da ziemlich unter Druck und er war dann, was weiß ich, 0,05 Sekunden schneller, hat er sich gerade noch einen Arsch gerettet. Ja, den Wettkampf habe ich dann gewonnen gehabt. Dann habe ich mich auch direkt diesen Jahr ohne zwei Disziplinfreigabe direkt qualifiziert für die deutsche Meisterschaft, bin dann Siebter geworden. Ein Jahr drauf, 2007 dann Vize-Deutscher Meister und 2008 das erste Mal Deutscher Meister. Also ich habe da sehr, sehr viel investiert, sehr viel trainiert und ja, gab es eigentlich nichts anderes für mich mehr. Da gab es kein bisschen mehr Freizeit.
Wie viele Stunden die Woche hast du zu der Zeit trainiert?
Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also ich bin früh im Wald gestanden, habe auf Akkord gearbeitet. Ich glaube, da musste ich um 5 Uhr schon los. Und ja, abends irgendwie dann um 5, 5:30 dann zu Hause und dann halt gib ihn bis zum Umfallen. Holz weggeklopft bis zum geht nicht mehr.
Es war ja damals einfach Holzstamm und gib ihm.
Gib ihn, Holz einspannen und dann ausprobieren.
Das heißt, du hast verschiedene Techniken getestet und geguckt, mit was kommst du am besten zurecht?
Ich habe mich selbst gefilmt, habe es auf YouTube gestellt gehabt und ich hatte ja keinen gekannt, ich war ja No-Name. Ja. Und dann haben mir dann Vollprofis aus Amerika, Kanada, Neuseeland haben mir dann Texte geschrieben und haben mir dann Verbesserungsvorschläge gemacht. Machen wir das so. Und ja, dann habe ich mir wirklich das Beste dann rausgesucht, und was mir gelegen war. Und so habe ich mich dann in mehr oder weniger entwickelt. Eigentlich wollte ich eigentlich nur das mal auf YouTube stellen, weil es cool war. Und habe dann da immer mehr Videos reingestellt und die haben echt viele mir geholfen. Wir sind auch ja heute noch eine richtige Familie, würde ich mal so sagen, eine richtig große Familie. Es ist auch ganz cool, wenn du da irgendwo im Ausland bist oder so, Robert, bist da, komm vorbei, kannst bei mir schlafen, da ist mein Haus, da ist mein Garten, da ist was weiß ich, kannst alles benutzen. Schon cool, genauso in Amerika, Neuseeland, Australien, das ist also Wahnsinn.
Vom Wald her, was würdest du sagen, ist der schönste Wald, den du je warst?
Es gibt eine Stelle in meinem Ausbildungsrevier, in den Haßbergen, schön Buchen-Eichenwald, den ich selber schon gepflegt und gehegt habe. Und wenn ich da durchlaufe, dann ja, fühle ich mich zu Hause und kann richtig gut abschalten und bin mal repeated.
Wie oft bist du dort?
Ja, zurzeit weniger, weil ich ja in Baden-Württemberg seit 5 Jahren lebe.
Du machst jetzt Sicherheitstraining.
Ja, ich bin sogenannter Sicherheitscoach bei Forst Baden-Württemberg. Ich unterrichte andere Forstwirte in Arbeitssicherheit, Ergonomie, Arbeitsverfahren und Arbeitstechnik. Also ich schule direkt bei denen vor Ort im Revier, mache Termine mit denen aus, fahre raus, arbeite mit denen quasi ganz normal Baumfällen oder Pflege oder sonst irgendwas. Und wenn mir irgendwas auffällt oder die wollen irgendwas, dann arbeite ich mit denen da dran.
Wie viel fordern dich heraus, um die Wette Baum fällen?
Ja, der meiste Spruch ist eigentlich so, also ich habe noch Brennholz zu Hause, es muss noch gespalten werden. Naja, es gibt schon welche, die große Klappe haben, aber es muss man einfach mal probiert haben. Es sieht einfacher aus, als es ist.
Mit den meisten Sportarten. Mhm.
Ja, sehr viel Technik ist es auf jeden Fall. Es ist nicht einfach nur auf Holz drauf eindreschen. Natürlich gut, mal für Aggressionen loszuwerden, aber ja.
Das heißt, Sicherheitsbeauftragter, du schulst im Wald, wie die quasi so effizient wie möglich und so ergonomisch wie möglich Holz fällen.
Genau, also das A und O ist erstmal Arbeitssicherheit, dass die Leute sicher abends nach Hause kommen zu ihren Familien. Es sind Leute dabei, klar, die haben das so gelernt, vielleicht jahrelang allein im Wald gearbeitet. Was heißt alleine? Es sind ja immer Teams, aber die sind dann alleine irgendwo am Baum und da guckt auch keiner so drauf. Dann ist vielleicht die Bewegung nicht ganz ergonomisch richtig. Dafür bin ich da. Wir haben es natürlich sehr viele Rückenprobleme draußen im Wald. Das schaue ich. Und natürlich, wie man das Ganze ein bisschen optimieren kann mit Arbeitsmaterial oder mit der Arbeitstechnik. Organisation, Arbeitsverfahren. Das ist sehr, sehr facettenreich, das Ganze. Das hat sich auch die letzten Jahre sehr, sehr viel im Wald getan, mit Arbeitsmaterial, mit Kleidung. Wie ich vor 20 Jahren schon in den Wald gegangen bin, wo ich da die erste Hose anhatte, die war noch, was weiß ich, Schnittschutzeinlage war 5 cm dick, übertrieben. Und jetzt ist die halbe Zentimeter. Also da hat sich auch schon ein...
Schnittschutzeinlage, das heißt, du hast spezielle Hosen, die quasi wie so Stahlkappenschuhe haben, eine Stahlkappe, und so eine Hose hat dann so eine spezielle Einlage für den Fall, dass du aus Versehen ins Bein schneidest.
Genau.
Schützt die.
Also das, du hast vorne am Bein hast du Schnittschutzeinlagen, 5 bis 8 Stück, die übereinander liegen, über Kreuz. Und wenn du da mit der Motorsäge, wie du es gerade gesagt hast, reinkommen solltest, dann zieht es die Kette hinter in die Kurbelwelle mehr oder weniger, das heißt Kurbelwelle ins Kettenrad, ins Ritzel, und so bleibt dann innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde die Motorsäge stehen. Also wird abgewürgt, mehr oder weniger so, dass du dir nicht ins Bein schneidest. Genauso ist so Schnittschutzeinlage in den Schuhen und vorne durch die Stahlkappe kommst du sowieso nicht durch.
Was ist größte Sicherheitsrisiko im Wald?
Stolpern und Stürzen. Okay. Sind die meisten Unfälle. Ganz einfach, du hast schwieriges Gelände, Steilhang, Blocküberlagerungen, du hast Laub, darunter befinden sich Äste, die vielleicht durch Regen, Feuchtigkeit rutschig sind. Da brechen sich viele die Haxen, auf Deutsch gesagt. Und das, was halt die meisten schweren Unfälle sind, wenn quasi Bäume, Baumteile herabfallen, zurückfallen, geschleudert werden und dann quasi ein Forst wird dann treffen. Das sind dann die richtig schweren Unfälle. Jetzt dadurch, dass wir sehr viel Trockenheit hatten die letzten Jahre, haben wir auch viele Trockenschäden an Buchen, Eichen, Fichten, Eschen, und das ist dann richtig gefährlich.
Was ist daran gefährlich? Trockenschäden heißt, der Baum ist quasi vertrocknet.
Genau, der ist dann im Endeffekt tot und hat dann oben Totholz. Und wenn ein Holz Feuchtigkeit hat, dann ist der biegsam. Und wenn der vertrocknet ist, dann bricht er. Das heißt, wenn da Erschütterung draufkommt, beim Fällen zum Beispiel, bricht er zusammen und du stehst ja dann drunter. Oder wird ganze Kronenteile zurückschleudert. Oder bricht der ganze Baum zusammen? Also gibt es alle möglichen Dinge. Und es ist immer, teilweise kannst du es vorhersehen, kannst du abschätzen, wie das jetzt vonstatten geht. Aber es ist immer noch die freie Natur. Da passieren Dinge, wo du vielleicht nicht vorhersehen konntest. Das sagt man auch, die Bäume schlagen zurück.
Das ist wie bei, Herr der Ringe. Wer sich erinnern, der zweite Teil oder der erste Teil von Herr der Ringe ist, da wo die Bäume leben.
Ja, genau. Ja, so ähnlich.
dann rausrennen. Das heißt, Forstarbeit, quasi im Jagen nennt sich die Hege des Waldes, nennt sich bei der Forstarbeit genauso.
Ja,
die Pflege.
Ja, du hegst, eigentlich, du pflegst den Wald, ist schon ein sehr, sehr schöner Job, der Beruf des Forstwirtes. Der ist sehr facettenreich. Wie du es gerade gesagt hast, von der Pflege, von der Pflanzung bis zur Holzernte, Erholungseinrichtung, Naturschutz, ist alles gegeben. Und ich finde es halt echt klasse, wenn du das beobachten kannst, wie sich der Wald entwickelt. Das ist einfach wunderschön. Gerade im Moment natürlich nicht so schön, weil viel halt abstirbt, gerade durch die Trockenheit. Aber wenn du einen gesunden Waldbestand hast, dann ist das schon klasse.
Und du bist 5-6 Tage die Woche draußen im Wald?
Genau. Also normalerweise 3 bis 5 Tage draußen im Wald, je nachdem, wie meine Termine sind. Ich habe noch Vor- und Nachbereitungszeit im Homeoffice, wo ich dann irgendwelche Berichte schreiben muss oder quasi vorplanen muss. Irgendwelche Schulungen und so. Ja.
Cool. Wir hatten ja vorher schon kurz gesprochen, das Thema Jagd als Forstwirt. Ist ja Pflicht, dass man einen Jagdschein hat, richtig?
Nee.
Wenn du Forstwirt studierst, ist genau. Dann jetzt ein Jagdschein mit dabei, sowas. Ne? Mhm.
Als Förster, da gehört natürlich das, wenn du ein Revier hast, ein Forstrevier, dann gehört die Jagd eigentlich zu der Arbeit dazu.
Du gehst regelmäßig jagen?
Wenn es die Zeit hergibt, gehe ich jagen, ja. Es gehört aber nicht zu meiner Arbeit, sondern das ist ein Hobby von mir. Ich liebe es einfach draußen in der Natur zu sein. Ich bin einfach ein Naturmensch durch und durch. Und ich bin jetzt nicht der typische Jäger, wo man sich vorstellt, wo fünfmal am Tag draußen ist irgendwo. Ich muss meine Zeit einteilen. Ich gucke schon, dass ich auch was erlege. Einfach, dass die Quertruhe voll ist und dass ich mein sauberes, gesundes Fleisch habe, mehr oder weniger. Aber dass ich da meine 20 Stücke oder 30 oder 40 Stücke im Jahr schieße, das ist nicht möglich.
Die Zeit nicht her.
Nee.
Oder plus der Wildbestand.
Ja. Du hast ja einen Abschussplan, mehr oder weniger, was du erfüllen sollst, aber ich bin eigentlich nur Mitjäger. Ich habe kein Revier gepachtet.
Als Gast.
Genau.
Wälder in anderen Ländern, bist du viel unterwegs und guckst dir da an? So was wie Russland hat ja relativ. Gibt es russische Sportholzfäller?
Nein, russische Sportholzfäller. Gleich gibt es irgendwo hinten im Ural oder sowas, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber bei der Stilltimmer-Sportserie ist Russland noch nicht dabei.
Das ist Australien, Neuseeland hat viel Wälder, Kanada hat viel Wälder. Ich vermute, du hast ja schon mal angeschaut. Wie unterscheiden sich die?
Da muss man erstmal klarkommen. Also wenn man sich halt mit Wald viel auskennt und dann komplett andere Fauna und Flora vor sich hat, ist schon sehr, sehr interessant. Also es ist eigentlich gar nicht zu vergleichen, teilweise gar nicht zu vergleichen, wie bei uns in Deutschland oder Mitteleuropa. Schon ein Unterschied. Aber dann kommst du wieder an Ecken, wo du dann sagst, okay, jetzt stehe ich jetzt mitten im Schwarzwald oder sowas. Also sehr unterschiedlich.
Das heißt, irgendwo anders auf der Welt ist, hast du dann ähnliche Flora und Fauna wie im Schwarzwald?
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel in Frankreich, in den Pyrenäen zum Beispiel, hast du mal Pinienwäldern und dann bist du irgendwo so abseits irgendwo auf so Straße und dann denkst du, oh, jetzt könntest du ja wirklich im Schwarzwald stehen oder irgendwo in der Rhön oder im Harz oder sowas, ja.
Warum bist du aus der Rhön nach Baden-Württemberg für den Job?
Ja, genau. Ich habe meinen Forstwirtschaftsmeister noch in Bayern gemacht und war dann auf der Suche. Ich wollte eigentlich was mit Ausbildung machen. Habe dort halt keine Stelle bekommen, weil diese Stellen sind halt nicht so rar gesät. Forstwirtschaftsmeister, ja. Also es gibt halt nicht viel solche Berufe. Und es war dann klar, dass ich 5 bis 10 Jahre in meiner Gegend nichts bekomme. Also das war Fakt. Oder sie stellen, die schaffen irgendwo Stelle, Ausbildungsstützpunkt oder sowas. Ja, und dann schaut man sich halt mal weiter um. Weil für mich klar war, okay, irgendwo musst du weiterkommen. Und dadurch, dass ich halt auch viel unterwegs war, habe ich auch viele Leute gekannt im Forstbereich und habe halt nachgefragt, pass auf, misst ihr irgendwas? Dann war irgendwas in Hessen, dann war es mal in Thüringen und dann hat mir jemand gesagt, in Baden-Württemberg suchen sie Sicherheitscoaches. Und ich habe dann mir diese Konzeption zum Sicherheitscoach für Baden-Württemberg durchgelesen, wo ich dann extrem gut fand. Habe dann so ein Assessment Center besucht. Da haben sie mich dann ausgewählt. Waren, glaube ich, 60 Bewerber, die auch im Assessment Center waren. Und dann im Endeffekt waren es dann 10 Stück oder 13, wo sie dann genommen haben.
Und der den Baum am schnellsten gefällt hat, hat den Job gekriegt.
Nee, da hat ein bisschen mehr dazu gehört. Das war dann ziemlich mit Arbeitstechnik, Arbeitsmaterial, pädagogisch und solche Dinge, war dann sehr viel gefragt und haben sie mich gefragt, ob ich das machen würde. Ich glaube, ich war irgendeinen Montag, da war ich zum Assessment Center und nächste Woche Montag haben sie mich angerufen, also das Assessment Center ging über ganze Woche und haben mich gefragt, ja, ob ich gerne eine Stelle möchte. Sie hätten da quasi im Bereich Rastatt, Freudenstadt, so in dem Bereich, hätten sie was für mich, wenn ich möchte, oder sie müssen halt schauen, wo ich denn gerne dahin möchte oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, alles gut, habe ich noch Bedenkzeit? Ja, sie geben mir eine Woche Bedenkzeit. Und dann habe ich gesagt, okay, bevor ich aufgelegt habe, ja, vielen Dank fürs Gespräch, aber ich muss jetzt erstmal schauen, wo Rastatt und Freudenstadt liegt auf der Karte. Ja, dann habe ich 3 Tage überlegt, ob ich dann Freunde, Familie erstmal so ein bisschen hinter mir lasse. Das sind dann 315 Kilometer Unterschied. Und also 315 Kilometer wäre das dann quasi bis zum Einsatzgebiet, mehr oder weniger, muss ich quasi Wohnung und alles drum dran. Habe ich dann dafür entschieden. Anfangsweise war es schwer für mich, alles hinter mir zu lassen. Ich musste mir alles wieder neu aufbauen, neue Trainingsstätten, neue Fitnessstudio, für neue Freunde, neue Umgebung, wie kommst du da zurecht, wie kommst du im Job zurecht. Ja, aber im Endeffekt konnte mir nichts Besseres passieren, als den Schritt zu tun.
Das heißt, bis jetzt auf Alp, seit 5 Jahren?
5 Jahren bin ich hier, ja.
Trainingsstätte, das heißt, du hast also eine kleine Scheune, mal so ein Hütchen hinterm Haus und mit einem Haufen Holz.
Genau, so ähnlich. Holz vor der Hütte. ja, also man kann sich es wirklich so vorstellen, ich habe Podeste, Holzpodeste, wo ich dann meine Stands, wo ich das Holz einspann. Und dann wird das mit der Axt und der Zugsäge dann bearbeitet. So. Also ich habe auch einen Kaminofen.
Das war meine nächste Frage gewesen, was machst du mit dem ganzen klein gehackten Holz?
Ja, das kommt dann im Winter schön in den Ofen. Ja, und jetzt habe ich in Balingen oder bei Balingen auch was Kleines mir aufgebaut, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich nächstes, eigentlich soll es dieses Jahr schon laufen, aber wegen Corona ist das jetzt nichts geworden, so einen kleinen Trainingsstützpunkt aufbauen, sodass auch andere Leute mal ausprobieren können, mal probieren können. Ich habe jetzt die Möglichkeit, da ein bisschen was Größeres aufzubauen, also mehr Platz und auch mehr Holz vor der Hütte. ja,
Das heißt, das Timbersports Trainingszentrum?
Ja, oder Lumberjack oder ja, Timbersports. Einfach Sportholzfällen, wer Bock hat oder sowas, einfach mal auszuprobieren. Das ist so mein Ziel, auch die Jugend ein bisschen ranzuführen. Barling, Rosenfeld, das liegt ja eigentlich zwischen Alb und Schwarzwald. Ja. Und das ist ja ziemlich ländlich geprägt auch. Und ich denke mal, da können viele mit Holz auch was anfangen und haben Bock drauf. Ja. Das ist so jetzt mein nächstes Ziel, was ich habe.
Alright, das war's für den ersten Teil unseres Gesprächs. In der nächsten Episode geht es weiter mit dem zweiten Teil.